Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Behind Azeroth, unserem Lorecast. Die letzte Folge endete ja ohne Cliffhanger, wenn ich mich recht entsinne, damit, dass Illidan von seinem Zwillingsbruder Malfurion aus Azeroth verbannt wurde. Wie es in etwa weitergeht, weiß, glaube ich, jeder schon. Illidan verschwindet durch das Portal in die Scherbenwelt. Mae folgt ihm, kommen wir später nochmal zu. Aber was uns heute interessiert, ist nämlich, wie Illidan zu seinen Komplizen kam. Denn wir alle erinnern uns so düster an die Bosse der Scherbenwelt, der war ja nicht alleine, da gab es ja noch ein paar andere. Wir wollen uns deshalb zuerst mit den Blutelfen beschäftigen, die da doch eine recht große Rolle spielen und die überhaupt die erste Rolle spielen, weil vorher gab es halt keine Blutelfen und so. Aber wie das alles entstanden ist, das wollen wir euch jetzt in der nächsten halben Stunde näher bringen. Und wir starten direkt. Numi, Vermina, womit fangen wir an?
Ja, hallo erstmal. Ja, wir rekapitulieren doch erst einmal, was so in letzter Zeit in Kel'Thalas passiert ist. Wie ihr ja vielleicht noch wisst, ist da so ein marodierender Prinz mit seinen untoten Heerscharen durchgezogen durch das schöne Land der Hochelfen und hat mal eben drei Viertel der Bevölkerung niedergemetzelt und anderweitig verstümmelt, umgebracht, getötet. Ja, das hat dementsprechend natürlich dazu geführt, dass die Bevölkerung nicht mehr ganz so groß war. Und ganz nebenbei hat er dann, nachdem er das Pylakterium von Kel'Thuzad in den Sonnenbrunnen geworfen hat, auch noch ihre Energiequelle beschädigt und verschmutzt. Ja, bis dahin war das den Hochelfen noch gar nicht so klar. Aber nachdem sie von dieser Quelle abgeschnitten war, beziehungsweise nachdem sie dann versiegelt wurde, weil sie war ja verseucht, haben sie dann langsam aber sicher so einen Entzug gespürt. Wurden schwächer, also die Verbliebenen, die noch gelebt haben, die sich gegen die Untoten, die Arthas zurückgelassen hat, behaupten konnte. Die haben festgestellt, dass sie immer schwächer wurden, immer kränker, den ganzen Lebenswillen verloren haben. Ja, das ging so weit, dass einige sich dann an allen möglichen Sorten von Magie bedient haben und einfach nur noch ihren Hunger stillen wollten und ja, das ging halt dem ganzen Volk so aus. Also sie waren alle hungrig nach Magie, süchtig danach und mussten diesen Hunger auch stillen. Und ja, sie waren aber alle so ein bisschen führerlos, weil ihr König wurde ja von Arthas selber bei der Belagerung des Sonnenbrunnens getötet. Aber glücklicherweise war der König ja nicht ohne Erbe. Der Erbe befand sich glücklicherweise zu dem Zeitpunkt nämlich in Dalaran.
Genau, wir reden natürlich, wie wir schon gesagt haben, von unserem guten alten Freund, Prinz Kel'Thas Sunstrider, der übrigens nie den Königstitel angenommen hat, sollte man dazu sagen. Also er hat sich nie als König bezeichnet. Ja, und Kel'Thas war natürlich schon ein bisschen älter als normale Menschen und hat halt Magie erlernt, wie jeder andere. Die Elfen sind halt generell magiebegabt und hat die halt in Dalaran erlernt, zusammen. Man staunt mit Thuzad und Lady Jaina Proudmoore, für die Kel'Thas ein Auge hatte. Und er war so ein bisschen verliebt in sie und hat ihr das auch gesagt, also dass er sie halt gerne zur Frau hätte. Leider hat sie sich für Arthas entschieden. Und er hat Arthas das nie gemocht und als dann Arthas auch noch zum Todesritter wurde und dann sein Heimatland zerstört hat, das hat ihn, das war nicht toll. Von daher, also man sollte auch, es gibt halt auch eine Kurzgeschichte, in der ist halt Kel'Thas präsent als Kel'Thuzad. Sehr viele Kells heute, als man halt entdeckt, dass der sich so ein bisschen in Nekromantie, dass er die so erforscht. Und ja, das ist halt präsent, als Antonidas eben Kel'Thuzad verbannt aus Dalaran. Und wir wissen, danach sucht er halt den Nichtkönig und gehört ihm halt Treue und wird zum Totenbeschwörer und so weiter. Das hatten wir schon in einem der früheren Lorecasts erwähnt.
Ihr erinnert euch
Ja.
sicher.
Ja, bestimmt. Und ja, nachdem eben Kel'Thalas zerstört wurde, Anastarion, Sunstrider tot, die Elfen führerlos, der Sonnenbrunnen korrumpiert. Ja, auch Kel'Thas hat das halt gefühlt, dass eben die Abhängigkeit vom Sonnenbrunnen, Weil die Elfen konnten halt, egal wo sie waren, immer sich der Magie des Sonnenbrunnens bedienen. Aber ja, jetzt, da da halt weg waren, waren ja wie Drogensüchtige auf Kant im Zug. Es hat halt schlimme Folgen gehabt. Aber Keltas hat halt ja, die Überlebenden zusammengerafft, hat halt um sich geschart und er hat halt seine Position als Prinz wahrgenommen.
Ja,
Ja, und das war.
und
Moment.
zwar dahingehend, dass er das Volk um sich gesammelt hat, wie Vermine ja schon gesagt hat, und ja, mit dem Großteil seiner noch verbliebenen Truppen hat er dann nämlich beschlossen, sich der Allianz wieder anzuschließen. Da gab es ja zwischen Anasterian und dem König von Lordaeron, wie hieß er, Terenas, genau, gab es ja ein Zerwürfnis, und das, ja. Keltas hat sich jetzt gedacht, Mensch, wir sind so geschwächt, wir kommen allein nicht mehr klar, wir müssen uns wieder der Allianz anschließen. Hat dann einen Großteil seiner Truppen genommen, einen Teil wiederum zurückgelassen, da kommen wir später nochmal drauf zurück, und ist dann gen Lordaeron gezogen mit diesen verbliebenen Truppen.
Aber da
Und
ging es nicht unter dem Namen der Hochelfen. Keltas hat halt entschlossen, dass die Hochelfen nicht mehr gibt und dass sie von nun an eben die Blutelfen genannt werden, die Sindorei. Ja, als Ehrung für die Gefallenen, für das ganze Blut der Elfen, das eben vergossen wurde, und für die Tragödie, die das Volk der Hochelfen eben befallen hat.
richtig. Und ja, dann, wie wir beim letzten Mal ja schon erwähnt haben, ziehen die Blutelfen, wie sie sich ja jetzt nennen, dann gehen Lordaeron, um eben nach Dalaran zu kommen, wo sich der Widerstand der verbliebenen Allianz quasi ihr Basislager aufgebaut hat. Und auf dem Weg dahin treffen sie dann auf Tyrande the Whisperwind und Maya Shadowsong, die, wie wir ja beim letzten Mal schon erwähnt haben, die Gruppe dann eine Weile begleitet. Dann kommt es dann zu dem Zwischenfall auf der Brücke. Das haben wir ja alle schon näher ausgeführt. Auf jeden Fall schaffen es die Blutelfen dann letztendlich zur Allianz in Dalaran zu stoßen und werden da auch, naja, mehr oder minder gut aufgenommen. Also von den Truppen vermutlich schon recht gut, weil es sind Magier, es sind begabt, die können ihnen einiges vom Hals halten. Allerdings war der Anführer der Allianz ja nicht ganz so der große Elfenfreund. Also Großmarschall Garethos, ja, war gelinde gesagt ein Rassist. Für ihn waren die Menschen das Volk in der Allianz, die stark und was auch immer waren. Und naja, gut, die Zwerge konnte man noch akzeptieren, weil das waren gute Krieger und die konnten draufhauen und die haben auch ein bisschen was im Kopf gehabt. Also das war noch gerade so akzeptabel. Aber gegen Gnome und vor allem gegen die Elfen hatte er was, weil die waren ihm irgendwie so fein und so feingliedrig. Das waren keine Soldaten. Das waren verweichlichte, was auch immer. Und ja, mit denen konnte er halt nichts anfangen und denen hat er dann halt nur noch die Drecksaufgaben gegeben. Das heißt, Keltas Sunstrider, einer der größten Magier seiner Zeit, der Anführer oder der Prinz der Hochelfen, der ehemaligen Hochelfen, durfte jetzt plötzlich mit seinen Truppen, die vermutlich bestausgebildetsten Magier in Azeroth, ja, durfte Außenposten in Dalaran bestücken, während die Menschen irgendwo einen verzweifelten Kampf gegen die Untoten geführt haben.
Genau, er hat die Elfen generell, er hat gegen alles, was nicht menschlich war, ein dreckiger Rassist, der alte Ottmar Garethos, wie sein voller Name ist. Es beginnt halt damit, also Keltas wird halt von Garethos von der Front ferngehalten, soll halt Observatorien und Außenposten reparieren. Ja, und er macht es halt. Weil auch er unterdrückt das halt, diese Wut, die er auf den Typen schon hat, aber er denkt sich halt, na gut, wir müssen halt zusammenhalten, die Untoten sind der gemeinsame Feind, alles andere ist halt egal. Und dieses Denken, er trifft halt nämlich sehr schnell andere Nichtmenschen, nämlich die Naga, die zuvor unter Illidan gekämpft hatten, gegen die er auch eben Keltas gekämpft hatte. Und mit denen schließt er so einen kleinen Handel. Er trifft halt Lady Vash und die gibt ihm halt so ein paar Brote und er sagt halt nur, wir bekämpfen einen gemeinsamen Feind, wir haben eine gemeinsame Geschichte. Ne? Wie wir ja wissen, die Naga sind halt aus den alten Keldurei entstanden, aus den alten Nachtelfen. Weil vorher hießen sie ja nicht Nachtelfen. Die Hochgeborenen, genau. Und die Hochelfen, beziehungsweise Blutelfen, mehr von den, auch von den Hochgeborenen, die halt das Erbe nicht abgelegt haben, im Gegensatz zu den Nachtelfen, die sich dann eher der Kunst der Druiden und der Natur verschrieben haben. Jedenfalls helfen die sich so und zusammen hauen die quasi Vorposten der Untoten kurz und klein, beziehungsweise hier noch nicht zusammen. Allerdings kommt dann Garitos, der ihn anscheinend beobachten und ausspionieren lässt, weil er ihm überhaupt nicht vertraut. Ja, und sagt ihm mal auch ganz klar, dass wenn er das nochmal macht, alle Nichten, dazu zählen halt die Nager, das sind Biester, Schlangenwesen. Er soll doch ganz klar bitte sich dazu bekennen, wer hier die Loyalität verdient.
Ja, und das macht er dann auch zumindest vordergründig erstmal, weil dann kommt es zu einem riesigen Angriff der Untoten auf die mittlerweile doch etwas gestärkte Verteidigung der Blutelfen. Also sie haben rund um Dalaran das Ganze dann ein bisschen ausgebaut, aber ja, es kommt halt zu einem riesigen Angriff der Geißel und Kelter steht irgendwann wirklich mit dem Rücken zur Wand und schickt dann auch Boten aus, die Garitos um Hilfe bitten sollen, weil in der Zwischenzeit hat Garitos ihm dann sämtliche Schützen und sämtliche Ritter abgezogen, also alles, was eben menschlich ist, wurde an die Front verlegt, weil da braucht man sie ja. Also sprich, Keltas musste sich rein auf seine Elfen verlassen, die ja auch schwer gebeutelt waren von der langen Reise, vom Kampf in Kel'Thalas und natürlich von dem Entzug. Und ja, irgendwann sah er sich halt einfach gezwungen, weil er hatte die Wahl zwischen von den Untoten besiegt werden und ewiger Sklave der Geißel oder mit den Naga zusammenschließen und halbwegs noch gewinnen. Und da er so ein bisschen an seinem Leben hing, hat er sich dann mit den Naga verbündet und ja, eben gegen die Geißel schlussendlich gewonnen. Das wiederum, da hat Garitos ja quasi schon so ein bisschen drauf geschielt, dass er das macht, weil, wie gesagt, er konnte ihn absolut nicht leiden. Und nachdem dann die Untoten besiegt waren und die Blutelfen noch mehr geschwächt waren von dem großen Kampf, hat er sie dann umzingeln lassen, hat sie komplett festgesetzt und zum Tode verurteilt und in den Dungeons von Dalaran festgesetzt, in den magischen Gefängnissen, wo die Blutelfen natürlich nicht rauskommen.
Genau, wie schon zuvor, endet halt, also vorher haben halt Lady Vash und Keltas schon darüber geredet. Vash wusste halt ganz genau, woran die Elfen leiden, nämlich an dieser Sucht nach Magie und hat ihm halt schon so ein bisschen gesagt, möchtest du nicht irgendwie mit mir kommen? Es gibt andere Quellen der Magie. Ne, und dein Volk, schau dir an, ihr seid halt immer so ein bisschen ausgelaugt, eure Herzen sind halt irgendwie leer, möchtest du nicht mit uns kommen? Und zuerst ist halt Keltas noch so ein bisschen, Dämonen, ich weiß ja nicht, klingt halt nach Wahnsinn. Ja, aber dann ist er ins Gefängnis geworfen, aber Gott sei Dank kommt halt Lady Vash und die hilft ihm halt aus den... Ja, aus diesen Gefängnissen heraus. Zusammen befreien die halt alle ihre, alle von Keltas Leuten. Und sie macht dann halt wieder das Angebot, hier hält dich nichts mehr, Keltas, komm halt mit mir zu meinem Meister, nämlich guten alten Illidan, nach Outland. Aber zuvor müssen sie sich halt noch durch das ganze Gefängnis kämpfen. Dabei treffen sie interessanterweise auch die alten Meister, die Magister von Dalaran, nämlich Antonidas,
Mordred Aran und alle, die eben bei der Schlacht von Dalaran damals gefallen sind.
Naja, Schlacht, als halt Arthas zusammen mit Kel'Thuzad das Dalaran gestürmt hat, um sich das Buch von Medivh unter den Nagel zu reißen. Und dann fliehen sie halt. Und, ja, ich weiß nicht, in der Kampagne, in der eigentlichen WC3-Kampagne, wenn du da was Bestimmtes machst, ich weiß gar nicht mehr was,
du musst kommt da halt so in einen extra Raum rein, wo dann drei verschiedenfarbige Schafe in drei verschiedenen Käfigen waren, der Zauber war ein Schalter und du musstest die Schalter in der richtigen Reihenfolge betätigen, kamst dann in den anderen Raum rein, wo dann ein Fragezeichen in der Luft schwebte, wo drei fliegende Schafe drumherum geflogen sind. Wenn du das Fragezeichen berührt hast, hast du halt ein Bonuslevel freigeschaltet, wo man dann quasi die gesehen hat oder wo man das durchspielen konnte, wie dann die Blutelfen letztendlich geflohen sind. Also wo das Portal aufgemacht wurde, wo sie dann da durch sind und wo Garrettos ihnen Welle um Welle entgegengeschickt hat, wo unter anderem auch eine Welle mit Pandaren-Kriegern dabei waren, ganz so am Rande mal erwähnt. Also Pandaren haben auch zu dieser Zeit für die Allianz gekämpft und ja, da musste man sich gegen diese Wellen halt verteidigen, bis auch der letzte Blutelf durch das Portal getreten war.
Alles
Das Portal übrigens,
schöne
was
Zauber-Defense.
Kel'Thuzad, genau, das Portal übrigens, was Kel'Thuzad damals geöffnet hat, um die brennende Legion dahin zu holen.
Wie praktisch.
Ja.
Ja, als sie dann halt zusammen, also Naga und Blutelfen sind halt zusammen geflohen und ja, nach Outland und das Erste, was sie da eben gesehen hatten, war halt, dass diese Welt, wie wir uns erinnern, Nazul hat die halt auseinandergerissen, indem er halt damals so viele Portale gleichzeitig geöffnet hat, also die Scherbenwelt. Zu dieser Welt, hatten wir schon gesagt, ist halt Illidan geflohen. Ja, und die beiden finden auch Illidan recht schnell in einem Käfig, der auf dem Weg ist nach zu Maievs Basis, weil die Gute hat ihn wieder mal gefangen genommen. Wie immer. Oder mal wieder.
Ja, sie nimmt ihren Auftrag als Wächterin ziemlich ernst. Allerdings hat sie dabei scheinbar zufällig Illidan natürlich genau in der Mitte zwischen beiden Basen gefangen genommen. Also man stürmt dann mit Vash und Keltas, stürmt man dann auf diesen Käfig zu, besiegt ihre Truppen dann und führt dann natürlich den Käfig zurück in die eigene Basis, wird dabei natürlich von den eigenen Truppen unterstützt, aber auch von den Truppen wiederum der Menschen, sag ich schon, der Nachtelfen bekämpft. Dabei erhält man übrigens auch die Unterstützung eines weiteren Pandaren, den man kurz bevor man durch das Portal getreten ist, angeheuert hat. Also der ist plötzlich einfach da und unterstützt einen, ja, wie die Pandaren halt so sind. Die haben wahrscheinlich gutes Bier versprochen und dann ist er mitgekommen. Kennt man ja. Ja, auf jeden Fall
Genau.
gelingt es ihnen dann, Illidan dann wieder in die eigene Basis zurückzubekommen und gleichzeitig gelingt es ihnen dabei auch Maiev gefangen zu nehmen. Was
Das ist
natürlich.
erstmal eigentlich nicht so klar, ne? Also eigentlich sieht es eher so aus, als wäre Maiev diesmal endlich tot. Du findest das ja erst raus, eigentlich in World of Warcraft.
Richtig. Also offensichtlich ist Maiev tot, aber durch die kleine Spoilerei, die wir eben schon begangen haben, Maiev überlebt das Ganze natürlich, wurde dann, zumindest wenn man den Informationen einiger Quellen wie zum Beispiel World of Warcraft PC und ich glaube, da gibt es auch eine Kurzgeschichte zu glauben darf, wurde sie halt nach diesem Kampf gefangen genommen, nachdem ihre Truppen dezimiert waren, weil Illidan sie jetzt nun wieder für 10.000 Jahre gefangen setzen wollte. Wurde dann auch später in ein Gefängnis geworfen und von jemandem bewacht, den wir später noch kennenlernen werden. Weil Illidan war jetzt natürlich wieder frei, hat sich dann mit Vash und Keltas abgesprochen, also Keltas hat sich ihm so ein bisschen vorgestellt und Illidan hat ihn willkommen geheißen in seinen Reihen. Blöderweise oder seltsamerweise standen da dann plötzlich drei Elfen zusammen und keiner von ihnen war eigentlich mehr so wirklich Elf, außer vielleicht Keltas. Ja, nur mal so am Rande. Und ja, Illidan hat ihnen dann von seinem Plan erzählt, nämlich es waren immer noch einige hier Dämonenportale auf ganz Azeroth, sag ich schon, Outland offen und durch die zog Magtheridon, der jetzige Herrscher der Scherbenwelt, was Illidan ihnen auch offenbarte, immer wieder unglückliche Dämonen, wie er es ausdrückt, in die Welt und versklavte sie dann, unterwarf sie seinem Willen, wie auch immer. Und diese Portale, diese Nachschubwege wollte Illidan jetzt eben mit der Hilfe der Truppen ja abschalten oder abschotten, sodass Magtheridon plötzlich nur noch alleine da stand, keinen Nachschub mehr bekommt und sie ihn langsam aber sicher dezimieren konnten. Und das machen sie dann auch und das auch relativ erfolgreich. Also sie bekämpfen dann nicht nur die brennende Legion, sondern auch so die heimische Flora und Fauna, also Netherdrachen, Leerwandler, was halt so auf Outland alles rumkreucht und fleucht.
Und eben auch Orc-Clans, die sich dem neuen Herrn von der Scherbenwelt, nämlich Magtheridon, einem Grumlord, genau wie Magtheridon, angeschlossen haben, beziehungsweise er hat sie alle unterworfen. Und ja, und jetzt dienen im Prinzip alle ihm. Und Illidans Plan ist eben, Magtyridon abzulösen. Interessanterweise treffen sie da auch zum ersten Mal unserem guten alten Freund Akama, der, wer damals das schöne Video gesehen hat, ich weiß nicht, wollen wir kurz erwähnen, Akama?
Ja, können wir. Das Trailer-Video zur damaligen Öffnung des Black Temples, das spiegelte so ein bisschen die Geschichte von Akama mit. Wenn ich mich daran erinnere, werde ich es auch in die News packen. Es ist ganz schön gemacht, weil da sieht man so den Leidens- und Lebensweg von Akama. Das könnte jetzt auch für Warlords of Draenor ganz interessant werden, weil Akama war zu Lebzeiten noch, kleiner Spoiler für die, die das noch nicht wissen aus Warlords of Draenor, war ein sogenannter Archad oder Exarch.
Archon?
Exarch, also war quasi Gouverneur des Schwarzen Tempels, damals noch des Tempels von Karabor, der quasi da so der Aufseher, der führende Wächter, wie auch immer, und also eben ein großer Diener des Lichts, der dort über die Trainer, die dort gebetet und gelebt haben, gewacht hat. Und als dann die Orks, angetrieben von ihrem Blutrausch, noch nicht von dem Dämonenblut, wohlgemerkt, die Trainer überfielen und dort das Gemetzel anrichteten, ja, war er ja derjenige, der sehr viele Trainer vor dem Tode bewahrt hat und dann ja eben durch die Scherbenwelt führte. Also er überlebte dann mit seinen Leuten auch die Explosion der Scherbenwelt, die ja Ner'zhul herbeigeführt hat, und wanderte durch die gesamte Welt, also nicht nur durch die Schattenmontal, sondern auch Zangarmarsch, und eigentlich durch die komplette Welt wanderte er mit seinen Truppen immer auf der Flucht vor den Dämonen. Und ja, das Blöde war halt, dass er so, genauso wie ein Teil seiner Krieger, immer dem dämonischen Einfluss ausgesetzt war und somit immer weiter verkam, immer weiter, ja, verkümmerte mehr oder weniger, bis er irgendwann seine heutige Form annahm. Also diese, ja, wie nennt sich es im Englischen, glaube ich, Broken?
Die Broken.
Genau, also diese verkümmerte Form der Trainer, die nahm er dann an. Und er kämpfte halt auch, als Illidan noch ankam, immer weiter, immer verbissener, kämpfte er dann gegen die Orks. Natürlich verlor er auch irgendwann seinen Glauben an das Licht. Rein zufällig traf er dabei übrigens Nobundo, den ersten der Trainer-Schamanen, der ihm auch dann den Schamanismus beigebrachte. Und ja, so kam er halt auf die Schiene. Also er wandte sich irgendwann vom Licht ab, weil das Licht ihn im Stich ließ. Und er kämpfte halt immer weiter mit seinen Truppen gegen die Dämonen, bis Illidan eben auftauchte. Und in Illidan sah er den großen Retter, der sein Volk wieder, der den Tempel befreien würde, der Magteridon besiegen würde, der dafür sorgen würde, dass sein Volk wieder leben könnte. Da treffen sie halt aufeinander. Illidan und seine Truppen finden halt das Dorf, was unter Belagerung steht, und helfen ihnen, und aus Dankbarkeit schließt sich eben Akama mit seinen Leuten ihm an.
Ja, und sie möchten halt gerne wieder die alten Länder der Draenor zurücknehmen, zurückerobern, die sie halt verloren hatten, an die Orks, an Magteridon, durch Zerstörung. Das wiegt halt alles sehr schwer, und jetzt haben halt Illidan, ja, und in ihm sah er halt Hoffnung, die schon so lange zu verloren geglaubt hatte. Nee, der Satz macht keinen Sinn. Ja, ihr wisst, was ich sagen wollte. Ja, und zusammen schließen sie halt die Portale, sie schneiden halt den Großteil von Magterions Dämonenarmee ab. Und dann geht es halt zum Schwarzen Tempel, den damals noch die Orks, die Ork-Hexenmeister unter Gul'dan umbenannt hatten und korrumpiert hatten. Und ja, zusammen stürmen sie halt, sie treffen halt auf die Legion von Magterion, auf dessen Dämonen, auf dessen Teufelsorks. Aber ja, sie haben keine Chance gegen Illidan, gegen Keltas, gegen Akama und natürlich auch gegen die Naga unter Lady Vash. Und zusammen erobern sie das. Sie unterwerfen Magteridon. Wir sehen dann später, was aus dem geworden ist. Das heben wir mal noch auf, würde ich sagen.
Ganz nebenbei, damals hätte Illidan eigentlich schon merken müssen, dass es vielleicht eine gute Idee ist, die Kellertür mal abzuschließen.
Ja, ein kleiner Seitenhieb auf Elemania. Ja,
ganz leicht.
Und ja, im Moment des Sieges allerdings kam halt etwas, was er gehofft hatte, nicht wiedersehen zu müssen.
Richtig, weil wir wissen ja, Illidan war ja nicht nur so ein lieber, netter Nachtelf, sondern hat sich ja auch ja, den Dämonen verschrieben. Und nachdem er dann entkommen war aus seinem Gefängnis, hat er es dann geschafft, die Aufmerksamkeit eines hohen Dämonen zu erregen, nämlich von Kil'jaeden. Von ihm hat er dann, den Auftrag bekommen, eben den Lichtkönig zu vernichten, was er ja auch im Laufe der Nachtelfenkampagne versucht hat, was ihm ja bekanntermaßen nicht gelungen ist. Und aus Angst vor Kil'jaeden ist er dann natürlich nach Outland geflohen, hat natürlich gehofft, dort ihm entkommen zu können und sich seine eigene Herrschaft dort aufbauen zu können. Und ja, ganz gelungen ist es ihm nicht, zumal es nicht gerade die schlauste Idee war, auf eine Welt zu fliehen, wo Kil'jaeden vorher seine Aufmerksamkeit schon drauf hatte. Naja, auf jeden Fall tauchte dann Kil'jaeden vor ihm in großer, pompöser Gestalt auf. Also während Illidan auf dem Dach des Schwarzen Tempels stand Kil'jaeden vor ihm auf dem Boden. Also er war so groß wie der ganze Tempel, egal. Und hat ihm halt gesagt, hier, Junge, so geht's nicht. Hat dann ihn nochmal dazu angeraten, vielleicht seine Aufgabe zu erfüllen, weil der Lichtkönig war halt ihm schon ein großes Ärgernis. Und ja, Illidan natürlich dann schleimenderweise gesagt, ja, alles klar, mache ich, kein Problem. Nachdem Kil'jaeden dann verschwunden war, hatte auch seinen Truppen, also Keltas, Varsh und Akama, eben gesagt, hier Leute, wir müssen uns auf den Krieg vorbereiten. Und hat sie dann eingeschworen, den Marsch auf die Eiskrone zu beginnen. Diesmal natürlich wesentlich direkter, also nicht irgendwie von Dalaran aus die Polkappen schmelzen oder so, sondern die gute alte Holzhammer-Methode, Armee aufbauen, Hauptquartier stürmen, Boss töten, fertig. Ja, Akama durfte da ab diesem Zeitpunkt dann übrigens schon über Maiev wachen, also da wurde sie dann in ihren Kerker gesperrt. Und die anderen beiden haben dann ihre Truppen langsam aufgebaut, während Illidan, Varsh und Kel ihren Einfluss auf der Scherbenwelt ausgebreitet haben. Da können wir im späteren Verlauf nochmal zu kommen.
Genau.
An sich gibt es vieles, zu dem wir im späteren Verlauf nochmal kommen können, sollten, werden. Deshalb würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir für heute einen Break. Es bietet sich nämlich gerade an, denn wir haben das nächste Mal, die Geschichte geht ja weiter, wenn ich mich recht entsinne, auf Azeroth oder Nomir.
Richtig, mit einem kleinen Prinzen, der jetzt der festen Überzeugung ist, dass er der König ist.
Spannend, wer kann das so sein?
Ja.
Okay, dann machen wir nächstes Mal mit dem kleinen Prinzen weiter. Nicht dem kleinen Prinzen, einem anderen kleinen Prinzen. Ist ja eine große Ähnlichkeit, ne? Beides Blondie, für die ganze Welt. Okay.
Einer tot, der andere lebendig. Die Ähnlichkeiten sind nicht zu übersehen.
Naja, tot ist so, ist so final. Tot ist er ja nicht.
Hallo? Er ist zurück nach Hause gegangen, Vermina. Und spoiler nicht die Leute, die das Buch noch nicht kennen.
Oh, sorry.
Er sitzt mit Michael Jackson und Elvis irgendwo. Er sitzt mit Michael Jackson und Elvis irgendwo auf einer Südseeinsel.
Wow!
Er ist nicht tot. Hallo, Nomi, jetzt hör mal auf. Das ist ja voll gemein.
Das sag ich doch, er ist nicht tot.
Genau, wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss, bevor das noch ausartet hier. Bis zum nächsten Mal mit unserem kleinen, blonden Azeroth-Prinzen. Ne? Ciao.
Ciao.
Ciao. Bis bald.